Ein Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir gedenken heute, dass du gen Himmel aufgefahren bist. Das ist real so geschehen. So haben es deine Jünger gesehen. Ihnen wurde gesagt, du wirst wiederkommen, so wie du gegangen bist. Und wir sehnen uns danach. Und wir beten deswegen auch, dein Reich komme. Und wir bitten dich darum, dass wir uns darauf einstellen und dass wir uns nicht bedrängen oder wegziehen lassen von den Strömungen dieser Zeit, dass du uns viel Gnade gibst zu diesem Tag. Darum bitte ich dich, dass du uns zum Hören und zum Reden Gnade gibst und hilfst durch deinen Heiligen Geist. Ja, Herr, du hast uns nicht alleine zurückgelassen. Du hilfst uns. Und darum bitten wir auch, führe du durch den Tag und gib, dass wir alle durch das Wort, durch die Lieder, durch alle Beiträge von dir neu erfasst werden und gebildet werden durch deinem Wort. Amen. Ja, herzlichen Dank auch für diesen wunderbaren Einstieg. Also es ist tatsächlich so, dass wir eine große Erwartung haben. Und wir haben nun diesen Vormittag, wir haben in etwa bis 11:45 geplant, das zweigeteilt. Unser Gastgeber und Referent Wolfgang Nessvogel wird also den zweiten Teil geben, die Weltherrschaft des Herrn Jesus. Und ich werde jetzt in diesem ersten Teil diese Aussage, dein Reich komme, miteinander angehen, und ich bin sehr, sehr gespannt, weil es ist ja ein flehentliches Gebet, ein bittendes Gebet, aber auch ein Gebet, so wie es Luther klar macht, in dem Wissen, wir sind noch nicht da. Das Reich Gottes ist noch nicht 1:1 hier, so gesagt, in unserer Mitte. Ja, wir werden da etwas mehr noch dazu hören, aber das Wort dein Reich komme, Matthäus 6:10, da geht es dann weiter, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, ist ja diese Aussage. Im zweiten Teil fehlt ja in den Lukas-Text, aber hier ist ganz konkret, dein Reich komme, damit verbunden, dass der Wille des Vaters im Himmel zuerst geschehe und dann hier auf Erden sich ereignen wird. Deswegen, wenn wir sehen, was geschieht, dann müssen wir wissen, dass schon etwas im Himmel dem vorausgegangen ist und dass Gott eine Erlaubnis gibt und damit seinen Willen zum Ausdruck bringt. Wir werden an diesem Tag ja auch noch mehr darüber hören, was das konkret bedeutet. Nun, diese drei Worte, dein Reich komme, will ich auch so in drei Teile angehen und erstmal das Dein zum Ausdruck bringen, denn das Dein ist eine ganz, ganz zentrale Sache in dem Vaterunser-Gebet. Wenn es normalerweise in der Kirche gebetet wird, ist das zum Schluss doch einmal wiederholt, denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, wird noch einmal betont, Dein ist das Reich. Also, und es ist eine ganz wichtige Sache. Man hat angenommen, dass 2 Timotheus 4:18 den Auftakt zu diesen letzten Aussagen, die jetzt in den Evangelium so nicht stehen, gibt. Das heißt, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vielleicht fehlt hier das Wort Kraft. Aber indem er uns retten will zu seiner Herrlichkeit hin, ist die Kraft Gottes ganz zentral zum Ausdruck gebracht. Wie es auch Epheser sagt, dass die Kraft Gottes am zentralsten in der Auferstehung des Herrn Jesus zum Ausdruck gekommen ist hier in dieser Welt. Wenn wir das Dein betonen, finden wir dagegen in unserer Welt sehr viel Mein oder Unser. Nun mag das Vater Unser, so wie das Gebet des Vater Unsers anfängt, ja das ausdrücken, weil wir glauben ja, dass der himmlische Vater unser Vater ist. Das ist ja eine Glaubensaussage in der Predigt und in dem Gebet so konkret zum Ausdruck gebracht. Aber dann kommt das Dein. Somit ist das unser Vater vielmehr auf das Dein oder auf das Du ausgerichtet. So berichtet Jesus von diesem Gleichnis, Markus Kapitel 12, wo Weingärtner, sprich die Gesetzesgelehrten in Israel, zum Ausdruck bringen, dass sie alles für sich haben wollen. Und Jesus macht klar in dem Gleichnis, dass viele Boten kamen, Menschen, die gesandt wurden, Propheten. Sie wurden gesandt, um Gottes Anliegen, um sein Wort hier in unserer Mitte zu verkündigen und immer wieder daraufhin zurückzuweisen, zu den anfänglichen Worten. Das heißt, es machte klar, dass das Wort kontinuierlich und konstant immer den gleichen Gott als Urheber hat. Nun, da sagen dann diese Weingärtner, als dann immer wieder gesandt wurde, zuletzt wurde der Sohn gesandt, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten. Und das Erbe wird unser sein. Wir wollen das Erbe. Aber bitte, Gott, rede uns nicht mit hinein. Das ist eine Aussage. Und das ist so menschlich. Wir wollen alle Gaben Gottes, aber nicht die Pflichten, nicht die Verbindung, die uns immer wieder konfrontiert und uns in die Buße hineinführt. Oder so ganz in Anfang, 1. Mose 11, wo ein Turmbau zu Babel gebaut werden sollte, da sagten einer zu dem anderen, auf, lasst uns Siegel streichen. Sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, wir uns. Also nicht das Dein. Nein, wir machen das uns selber. Typisch. Darin besteht die ganze Menschheit. Und je mehr das zum Ausdruck kommt und je weniger Menschen das Dein Reich komme, noch in ihren Herzen tragen und auch konkret bekennen, je wuchtiger wird diese Aussage. Je größer diesen Turm, die zum Himmel schreit. Aber es heißt dann in dem Text, dass Gott hier runterschaut und lacht. Nun, das ist die Verhältnis, die Bibel immer wieder deutlich macht. Das Dein ist in vielen, auch politischen Aussagen. Wir kennen das, yes, we can. Wir kennen auch das, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir kennen dann, wie es weitergeht. Wir brauchen eine neue Weltordnung. Wenn die da ist, dann sind wir alle vereint und laufen ordentlich nach den Maßstäben, die dann vorgegeben sind. Wir brauchen einen Impfstoff. Dann ist die Rettung da. Nun, das ist unsere Befreiung, oder manche behaupten, auch christliche Seite sogar, es sei ein Gottesgeschenk, dieser Impfstoff. Darüber später noch mehr. Dein, diesen Vater, unser Schluss ist das Reich. Dein ist die Kraft. Die Kraft. Ja, hier ist auch eine Kraft in dieser Welt. Da werden wir noch zu sprechen kommen am Ende. Es geht eine wirksame Kraft, die aber einen Irrwahn in sich birgt. Aber nein, die Kraft, die zu der Herrlichkeit, wo wir auch sagen, dein ist die Herrlichkeit, die Kraft ist von Gott. Die kommt nicht aus uns. Wir sind nicht fähig. Zu seiner Herrlichkeit, lass stehen auch eine eigene Herrlichkeit, irgendwie herzurichten, es geht nicht. Wir werden scheitern, je mehr wir es versuchen. Nun, das wird in Ewigkeit zum Ausdruck kommen, eine herrliche Aussage. Reich. Nun, das Reich also wurde von Jesus als erste Verkündigung gegeben, nachdem Johannes der Täufer das schon sagte und aussprach, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah. Bald danach trat Jesus seinen Dienst an. Johannes hat ihn ja getauft Und nun wiederholte sich genau diese Aussage, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das war vielleicht durch die Aussage Jesu in seiner Person nochmals konkreter. Wies ja Johannes auf den kommenden Jesus hin, so war Jesus es selbst und mit ihm war das Reich Gottes dann da. Martin Luther übrigens, der 1517, eben diese 95 Thesen an dem Wittenberger Schloss schlug, hat diese 95 Thesen angefangen mit der ersten These, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. So fing es an. Wieder neu auf diesem Grundlage, tut Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe gekommen. Martin Luther wollte Buße und Umkehr. Und nicht nur als einmaliges Ereignis, nein, als ein Lebensstil. Immer wieder. Und sind wir ehrlich, wir brauchen es immer wieder. Jeden Tag. Mehrfach. Tut Buße. Er hofft auf Vereinigung, also damals unter dem Wort, Martin Luther wollte reformieren, stattdessen geschah die Reformation, weil man damals nicht auf dieses Wort Jesu sich wieder zurückbesann, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. So ordnete Martin Luther sich damals die Schrift ganz neu unter und sagte drum, wenn Moses schreibt, dass Gott in 6 Tagen Himmel und Erde und was darinnen ist geschaffen habe, so lass es bleiben, dass es 6 Tage gewesen sind. Wie primitiv, würden viele sagen. Heute, aber auch damals schon. Kannst du es aber nicht vernehmen oder verstehen, wie es 6 Tage sind gewesen, so tue dem Heiligen Geist die Ehre, dass er gelehrter sei denn du. Weil es aber Gott redet, so gebührt dir nicht sein Wort aus Frevel zu lenken, wo du hin willst. Ganz klar. Also musst du Christum auch ansehen, wenn du ihn willst kennen und wissen, wer er sei. Nicht, wie dich deine Augen und Sinne weisen, sondern wie dir sein Wort ihn zeigt und vormalet. Durch das Wort wird uns der wahre Christus vorgeschildert. Tut Buße. Es gab ja längere Zeit auch ein Feiertag, Buß- und Bettag. Nun, das war letztes Jahr am 18. November. Und ich habe das zum Anlass genommen. Es war ein ganz spontanes Geschehen, weil es wurde deutlich, dass genau an diesem Tag, was ja für die meisten Bundesländer kein Feiertag war, eine ganz wichtige Entscheidung im Bundestag getroffen wurde. Man nennt es das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Man könnte sagen, das war die Grundlage von dem, wie man immer mehr die Fäden nach Berlin ziehen wollte. Das heißt, was jetzt alles weiter geschieht, ist eigentlich dort grundlegend entschieden. Nun, es hat mich irgendwie gepackt. Wir hatten einen Abend vorher noch Hauskreis gehabt und ich wusste nicht, was sollen wir da machen. Ich fühlte mich gedrängt, man muss doch mal was machen. Ich hatte einen Artikel gelesen von jemand, der schrieb, ein Christ, man soll sich als Bürger eines demokratischen Staates auch in der Pflicht wissen, nicht nur immer still zu sein, sondern auch da, wo angebracht, zu demonstrieren. Pflicht, dachte ich. Ich war Buddhist, jetzt bin ich Christ. Ich dachte, das ist etwas Religiöses und nie politisch, also halte ich raus. Aber da hat es mich gepackt. Ich dachte, nein, ich bin ja auch Bürger dieser Welt und dieses Staates. Ich habe auch da drin als Christ genauso wie allen anderen eine Pflicht und eine Aufgabe. So wurde ich früh wach, habe mir das überlegt. Die Elke, die ist dann durch Gottes Gnade schlafen geblieben. Weil wenn sie nämlich mit wach geworden wäre, hätten wir ellenlang diskutiert und ich wäre nie losgekommen. Und dann habe ich schnell auf ein Pappschild, das fiel mir so ein, das geschrieben am Buß- und Bettag, Fragezeichen. Und das war eine Botschaft, nicht nur zu der Politik, genauso gut zu allen Demonstrierenden, den vielen, die da rumstanden. Und so wurde zu einer Botschaft, die beides in sich trug. Ich nahm Stellung, nicht nur politisch, sondern auch religiös, auch geistlich. Und das war eine ganz wunderbare Sache. Also am Ende, ich wurde ja auch alles nass gespritzt und war viel Gewalt. Ich war auch Teil von diesen Sachen und wurde einmal fast auf die Wache geschleppt. Das war jetzt alles sehr klar, was da geschah. Ich sah das und war Teil von dem. Und dann ging ich mit meinem Schild weiterhin durch die Reihen. Und eine Frau sprach mich an und sagt, was meinen Sie da mit Buße? Müssen die da nicht Buße tun? Ich sage, ja, haben Sie recht. Aber ich sage, wir alle müssen auf unserer Ebene, da wo wir Verantwortung haben, Buße tun. Ja, sagte sie, da haben Sie recht. Ich bin immer so zornig. Ich dachte, Sie haben es verstanden. Und konnte dann mitten in all diesem Gewusel diese Frau, die sich ganz klar als Esoterikerin bekannte, sie sprach von Engeln, die da über diesen also Bild da jetzt von der einen Seite zur Siegessäule rübergingen und zwar wunderbar. Ich sage, von das ist alles verfehlt, wenn man darüber Gott im Himmel verpasst. Und sie verstand es. Der Heilige Geist gab Gnade mitten in all diesem Gewusel. Und wir beten darum, es möge immer wieder geschehen. Solches. Nun, diese ganze Veranstaltung, wie dann in den Medien erschreckenderweise an dem Abend gleich berichtet war, wie eine gewalttätige Veranstaltung war. Und es waren nur ganz böse Menschen, da waren Kinder, Familien. Nun, so war es. Es waren ganz normalos, wie auch ich, diese Kinder, normale Menschen. Und die wurden dann danach als ganz böse, rechtsextreme Nazis bezeichnet. Das ist unglaublich. Also an dem Tag habe ich gewusst, diese Berichterstattung ist bewusst gelenkt. Das ist, hat mit der Realität von dem, was da abgelaufen ist, nichts zu tun. Tut Buße. Immer wieder. Auch wir. Manchmal empören wir uns. Manchmal werden wir wütend. Und manchmal ist es zu Recht, manchmal ist es auch zu weit gegriffen. Und wir werden mitgeschleppt, tut Buße. Darüber durfte ich in den letzten mehreren Jahren auch forschen bei einer Gruppe Leute, ein anderes Volk, das sind Tibeter, das sind Menschen, die von Haus aus Buddhisten sind, alle geboren, die haben noch nie was von Gott, von Jesus gehört. Und für diese Menschen war es eine enorme Sache, dass sie Christen wurden. 9 von ihnen habe ich interviewt und habe ihre Geschichten praktisch verfolgt und ausgewertet. Hier geht es in dieser Arbeit um das Phänomen der Bekehrung einzelnen Tibeter zum Christentum. Ein Volk, was noch zum Glauben kommen musste und muss. Einzelne sind jetzt dabei, tatsächlich umzukehren. Wunderbar. Zu seinem Reich. Lukas 17, 20, als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Manchmal wird es übersetzt mit mitten in euch. Aber das mag etwas problematisch sein, denn man kann nicht behaupten, dass diese Pharisäer und Schriftgelehrten, zu denen Jesus hier spricht, dass in ihnen das Reich Gottes vorhanden war. Man kann eher annehmen, dass Jesus sagte, ich, durch mich, in meine Person ist das Reich Gottes mitten unter euch. Und so das zu verstehen, ist sehr hilfreich. Denn später sprach er auch, Matthäus 26, 29, ich sage euch, sagt Jesus, dass ich von nun an zu seinen Jüngern nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. das heißt neu mit euch trinken werde, wenn dann das Reich, wo drum wir bitten, dein Reich komme, wirklich erscheinen wird. Wenn es dann Wirklichkeit wird und Jesus wiederkommt, wird er buchstäblich wieder mit seinen Jüngern von dem Gewächs des Weinstocks trinken. Auch zur Aussage, das wird feierlich sein. Das wird wunderbar sein. Lukas 22, 29, ich verordne euch, ihr Jünger, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich. Das heißt, das ist in Gottes Ordnung. Eine Ordnung, die von oben gegeben ist. Also das Himmelsreich ist von Jesus selbst eingesetzt und ist nie etwas, was wir selbst machen können. Was wir selbst in dem Sinne errichten dürften. Dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Dein Reich ist also etwas, was noch kommen wird. Das haben wir noch nicht gesehen. Mag hier das tausendjährige Reich gemeint sein, was hinübergehen wird in einer Ewigkeit im Leben mit Gott? Dein Reich und drittens, komme, komme. Nochmals, will aussagen, dass es noch nicht da ist. Es ist noch etwas, was aussteht. Und das musste Paulus von Anfang auch seine Gemeinden sagen. In 2. Thessaloniker 2, Vers 1 heißt es, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn er ankommt, dann wird er sein Reich errichten können und unsere Vereinigung mit ihm, dass er euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Das heißt, schon damals waren Christen da, die glaubten, der Tag des Herrn, das heißt, in der Bibel eine längere Periode, was auch das tausendjährige Reich beinhaltet, das war schon da, war mitten unter ihnen. Vielleicht haben sie den Eindruck gehabt, durch Bedrängnisse, die da waren, aber auch, dass sie miteinander eine gewaltige Gemeinschaft hatten, dass der Geist ihnen tröstete und stärkte, dass der Tag des Herrn, dass Gott selbst oder Jesus selbst schon da war. Da sagt Paulus weiter, wir bitten euch aber, Brüder, wegen, also das habe ich schon gesagt. Entschuldigung. Nun, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Und hier geht es um diese Einstellung zu diesem Tag des Herrn, inklusive dem Millennium, das tausendjährige Reich, was konkret in Offenbarung 20 so ernannt wurde, aber sehr viele alttestamentliche Stellen auch auf dieses Reich hinweisen. Und da gibt es auch in der Christenheit sehr unterschiedliche Vorstellungen. Einst heißt Amillennialismus. A heißt nicht oder keins. Das will aussagen, dass es keins gibt. Postmillennialismus oder Prämillennialismus. Ich will das ein bisschen erklären. Amillennialismus heißt eine Lehrströmung, die davon ausgeht, dass es keine wörtliche tausendjährige Herrschaft Christi auf Erden geben wird. Es ist nur etwas Symbolisches. Offenbarung 20 sei nicht als zukünftiges Ereignis, sondern ein gegenwärtiger Prozess der Realisierung, dass sich das Reich langsam entfaltet oder sich realisiert. Laut Matthäus 28, 18, diesem Missionsbefehl Jesu, habe Christus alle Vollmacht erlangt, mir ist gegeben, alle Macht in Himmel und auf Erden. Anhand von Matthäus 12, 28 sei das Reich Gottes schon gekommen. Das ist eben diese Deutung aus dieser Richtung. Nun, so kann man es sagen, dass eben dieses Gemeindezeitalter ein symbolisches Millennium ist und dann Christus wiederkommen wird und dann die Ewigkeit anbricht. Postmillennialismus, diese Leute glauben, dass mittels Kraft des Evangeliums und der Vollmacht Christi, eben Matthäus 28, und der Dynamik des Reiches Gottes, Matthäus 13, der christliche Glaube die Welt immer mehr erfassen wird. Das heißt, wir sind dabei, das Reich hier in diese Welt aufzurichten oder man könnte sagen, langsam entfalten zu lassen. Und somit müssen wir uns vor allen Dingen auch sehr politisch betätigen, denn wir müssen überall den Namen Jesu proklamieren. Das wird gesehen, bis dieser Einfluss dann schließlich in das Millennium mündet, denn dann ist alles vorbereitet, dann ist das Millennium da, das für eine unbestimmte Zeit andauern und nach dessen Ende dann Jesus wiederkommen wird. So glaubt man auch wiederum, Gemeindezeitraum geht in Millennium über und Christus kommt dann irgendwann wieder und dann wird die Ewigkeit anbrechen. Dann Prämillennialismus. Diese Position deutet Matthäus 24 auf ein Ereignis, das noch in der Zukunft bevorsteht und das durch die Wiederkunft Jesu abgeschlossen sein wird. Also, es ist noch nicht da. Diese Leute, die das glauben, werden ja viel eifriger beten, dein Reich komme. Zu dieser Zeit werden die verstorbenen und lebenden Gläubigen in Auferstehungsleibern mit Christus im Millennium herrschen. Da liegt dann die Entrückung, die Wiederkunft Jesu recht nah zusammen. Da gibt es auch noch unterschiedliche Variationen, aber grob mal erstmal so dargestellt, dass eben diesen Gemeindezeitalter in Trübsal übergehen wird, die Gemeinde entrückt wird, Christus wiederkommen wird, ein tausendjähriges Reich aufrichtet, was dann in die Ewigkeit übergeht. So in etwa diese Richtung des Glaubens. Nun, das spricht am meisten diese Realität und man kann nachvollziehen, dass Leute, die das glauben, über das Geschehen dieser Welt pessimistischer sein. Weil sie sagen, was viel bezeugt ist, dass das Reich, diese Welt, immer betrübter sein wird. Es wird in Trübsal enden. Es werden auch immer weniger Gläubigen da sein. Und das sagt Paulus ja auch in dieser Stelle, wie wir noch lesen werden, dass es zwei Bedingungen gibt. Aber erstmal die Aussage Apostelgeschichte 14, 22. Da heißt es, dass Paulus und Barnabas die Seelen der Jünger stärkten in Lystra, Ikonien und Antiochia und sie ermahnten, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Diese Bedrängnisse waren von Anfang an verbunden mit der Bitte, dein Reich komme. Das heißt, diese Bedrängnisse, die wurde von Paulus damals schon erfahren und von uns, die wir vielleicht am Ende der Endzeit leben, umso mehr. Nun, diese Menschen in Tibet, die sich Einzelnen bekehrten, wurden wirklich bedrängt. Wir auch, auf eine andere Art. Aber sie wurden durch ihren eigenen Leuten ausgestoßen, verworfen. Und fielen dann praktisch auch wieder zurück zum Buddhismus. Das war so bedrängend für manchen. Zwei von den neun, die ich befragt habe, sind gar nicht mehr zurückgekommen zum Glauben. Sie sind noch immer in eine Art Backsliding verfasst. Nun, diese enorme Anfechtung war bei einer jungen Frau, die zum Glauben gekommen ist, sehr deutlich. Sie hat eine sehr freudige Bekehrung. Dann wurde sie von ihrer eigenen Verwandtschaft, von ihrem eigenen Vater gesagt, du bist nicht mehr meine Tochter. Was für sie eine enorme Anfechtung war. Und sie war so betrübt, dass sie in sich anfing, selbst Mitleid zu entwickeln. Kann man verstehen. Und dann fing sie an zu erwarten, der Herr möge es doch, er hat es doch alles zugesagt, sie heilen, sie helfen, dass alles in Ordnung käme. Und fing an, von dem Herrn zu fordern, weil sie so eifrig im Glauben war, er möge doch Erfolg geben, Gesundheit und all diese Dinge. Nun, das war jetzt eine Sache, die eine enorme Anfechtung war. Am Ende war es praktisch so, danke, dass sie ja, dann feststellen musste, ich bin gar nicht mehr so gläubig, wie es vorher war. Ich habe eine Art Wohlstandsevangelium geglaubt. Ich meinte, wenn wir gläubig sind, muss alles gut gehen. Nun, da musste sich auf neu bekehren und sagen, Herr Jesus, bitte vergib. Ich habe von dir nichts zu fordern, alles zu hoffen. Und ich verlange danach, dass dein Reich, ein Reich der Gerechtigkeit, wirklich kommen wird. So sagt es Paulus. Das schließe ich mit ab. Römer 8, Vers 17. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Das heißt, mitleiden und mitverherrlicht werden hängt hier zusammen. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Zukünftig. Da werden wir sein. Und das werden wir jetzt hören in einem Lied, wie die Träumenden.
Ja, das mit der Familie, mit der akademischen Familie passt schon, denn jeder Doktorand hat ja dann auch einen Doktorvater. Aber der ist bei uns unterschiedlich. Nee, es geht so. Dankeschön. Vielen Dank. Bevor wir jetzt in den zweiten Teil einsteigen, darf ich darum bitten, dieses Paper herumzugeben. Wir haben es auch, also ich meine, das müsste für alle reichen. Wir haben es für diejenigen, die uns von außerhalb zuschauen, auch zum Download zur Verfügung gestellt über die Homepage unserer Gemeinde beg-hannover.de. Und dort können Sie sich entsprechend dann ausstatten und das herunterladen. Wir haben uns das so aufgeteilt, dass ich versuchen werde, einiges noch einmal zu systematisieren, in Ergänzung zu dem, was wir eben von Martin Kampholz hören durften. Und bei deiner Darstellung ist mir noch einmal so deutlich geworden, ja, wie sehr die Frage nach Herrschaft und Macht uns in diesen Wochen wirklich bedrängt, in einer Weise wie noch nie zuvor in der langen Geschichte unserer Bundesrepublik. Unsere Gesellschaft wird wirklich erschüttert, nicht primär von einem Virus, sondern von Bestrebungen, die die demokratischen Grundfesten ins Wanken bringen. Sie haben gehört von dem Weimarer Richter, Familienrichter, der eine sehr ausführlich begründete Entscheidung getroffen hat gegen die Maskenpflicht für Schüler. Und Sie haben gesehen, was für ein Kesseltreiben dann gegen diesen Richter entfacht wurde, bis hin zur Hausdurchsuchung und dass man ihm sein Handy weggenommen hat. Und dieser Bericht, den Martin Kampholz gegeben hat vom 18.11., ich erinnere mich an diesen Tag auch noch sehr genau, weil ich ihn verfolgt habe am Schreibtisch mithilfe des Livestreams von Boris Reitschuster. Und ich erinnere mich deshalb noch so genau daran, weil ich geheult habe wie ein Schlosshund. Ich bin zu meiner Frau gegangen und gesagt, schau dir das an. Das ist die Bundesrepublik Deutschland im November. Die Polizei geht vor gegen die eigene Bevölkerung, gegen eine Art von Bevölkerung, wie Martin Kampholz sie uns geschildert hat. Und an diesem Tag wurde so sichtbar, was man ja schon ahnte, was alles zerbrochen ist in unserem Land. Und ich war genauso erschüttert wie du. Und die Machtfrage stellt sich ja immer wieder. Wir sind eingesperrt durch Lockdown. Nach wie vor, wir haben Ausgangssperren, obwohl weder die Bomben fliegen, noch die Leichenberge sich an den Straßen türmen. Wir sind in unseren Gemeindeveranstaltungen eingeschränkt und versuchsweise bevormundet. Die Kinder werden in ihrer Entfaltung massiv behindert, traumatisiert. Und viele halten es nicht mehr aus und flüchten in den Suizid. Und teilweise beschleicht uns ein Gefühl der Ohnmacht. Und wir fragen, wer herrscht, wer hat inwieweit Macht über uns? Und darum ist es so gut, dass Gateway sich diese Klärung der Herrschaftsfrage auch heute auf die Agenda gesetzt hat. Und wenn dieser berühmte Satz des Theologen Paul Schütz in eine Zeit gepasst hätte, dann in unsere. Er sagte, es ist Sturmflut. Die Fundamente werden sichtbar. Es ist Sturmflut, die Fundamente werden sichtbar. Darin, wollte er sagen, liegt die Chance der Krisenzeiten. dass der Blick auf die Fundamente umso klarer wird. Und wir wollen diesen Tag eben nutzen, um das biblische Konzept, mit dem die Machtfrage behandelt wird, etwas genauer zu betrachten, nämlich das Reich Gottes bzw. die Königsherrschaft Jesu Christi. Denn hier in dieser Lehre, in diesem biblischen Konzept, finden wir die Basis, von der aus wir unserer Situation entgegentreten können. Wer regiert und woher können wir das wissen? Und ich habe versucht, einige Zusammenhänge noch einmal auf diesem Begleitpapier für Sie zusammenzustellen. Wir sehen in der Bibel zunächst, dass dort unterschieden wird zwischen einem allgemeinen, universalen Herrschaftsbereich Gottes, dem sich kein Geschöpf entziehen kann, auf der einen Seite, und dem speziellen, dem personalen Reich Gottes, zu dem nur die gehören, die wirklich an Jesus glauben. Das universale Reich Gottes wird zum Beispiel beschrieben in Psalm 103, Vers 19. Psalm 103, Vers 19. Ich werde jetzt nicht alle Stellen zitieren, aber möchte Sie doch ermutigen, das für sich zu Hause dann weiter zu studieren. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Das gilt schon jetzt. Ähnlich wird es gesagt in 1. Chronik 29, Vers 11. 1. Chronik 29, Vers 11, wo wir es so formuliert finden: Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Und von diesem Universalreich unterschieden ist dann dieses spezielle Reich, das diejenigen umfasst, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Reich Gottes, Basilea Tuteu genannt, oder auch Königreich der Himmel, weil die Juden ja den Begriff oft bevorzugten, um den Namen Gottes zu vermeiden. Aber selbst die Zugehörigkeit zu diesem speziellen personalen Reich Gottes, wir haben das auch in dem Beispiel gehört, das Bruder Kamphuis uns erzählt hat, selbst die Zugehörigkeit zum personalen Reich Gottes enthebt uns als seine Mitglieder nicht einer bestimmten Spannung, in der wir hier noch leben. Einer Spannung, die sich von Zeit zu Zeit in unterschiedlicher Intensität bemerkbar macht. Und diese Spannung ist in der Tatsache begründet, ich wiederhole es noch einmal, dass das Reich Gottes sowohl eine gegenwärtige als auch eine zukünftige Dimension hat. Es ist schon da und es ist doch noch nicht in Vollkommenheit da. Schon und noch nicht, das ist dieser Befund, den die Theologen als den eschatologischen Vorbehalt, den eschatologischen Vorbehalt bezeichnen. 1. Johannes 3, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir werden ihn aber sehen, wie er ist, wenn es soweit sein wird. Also das ist die Spannung, in der wir uns bewähren müssen. Ja, das Reich Gottes ist schon gegenwärtig da. Es ist eine unsichtbare Wirklichkeit. Es war präsent in unserem Herrn Jesus Christus. Und dieses Reich Gottes, wie wir schon gehört haben, Lukas 17, ist mitten unter euch. Entos hymon steht dort im Griechischen. Und Luther hat dann dieses inwendig in euch daraus gemacht. Aber gemeint ist, in der Tat, wo einer bei Christus ist, da hat er schon Anteil am Reich Gottes. Durch ihn, in dem das Reich Gottes in Personen dieser Welt war. Aber es gibt diese zukünftige Dimension, die eben noch nicht präsent und sichtbar ist, dass Jesus wiederkommen wird, um sein Reich aufzurichten. Und ich möchte nun diese verschiedenen Aspekte in drei kurzen Durchgängen vor Ihnen entfalten und hoffe, dass Sie dann die Bibelstellen im Einzelnen weiter für sich studieren werden. Das erste ist die gegenwärtige Wirklichkeit des Reiches Gottes. Dazu gibt es, wie auch in der theologischen Debatte, eine Fülle von Missverständnissen und ich habe einfach versucht, diese gegenwärtige Wirklichkeit in 10 Thesen zu beschreiben. Und das ist jetzt etwas kondensiert. Einer unserer Professoren hat dann immer gesagt, das müssen Sie auflösen wie Nescafé. Aber es spart uns jetzt Zeit. Und so ist es im Interesse aller. Erstens, die Teilhabe am Reich Gottes bedeutet, dass ein verlorener Sünder vor dem ewigen Gericht Gottes gerettet wird, Wer zum Reich Gottes gehört, ist damit Kind Gottes und Bürger des Himmels. Johannes 3, Vers 16, einer von den Versen, die das dokumentieren. Zweitens, der Begriff Reich Gottes kann synonym, also austauschbar, verwendet werden für ewiges Leben. Eine interessante Parallele, die Sie etwa an Jesu Gespräch mit dem verlorenen Sohn nachverfolgen können oder auch anderen Zusammenhängen, die Stellen stehen dort. Drittens, das Reich Gottes ist zugleich Gabe und Ort. Das heißt, Christus schenkt uns die Teilhabe an diesem Reich. Er gibt uns sein Reich, wir dürfen dazugehören. Und es ist im übertragenen Sinne ein Ort. Wir dürfen dort hineinkommen. Wir werden aufgenommen, wir werden auch aufgefordert, einzutreten, hineinzukommen in dieses Reich Gottes. Und das Reich Gottes markiert so die Grenze zwischen drinnen und draußen. Das ist auch für unsere Verkündigung wichtig. Es gibt einen klar benennbaren Unterschied zwischen drinnen und draußen. Und es gibt einen Übergang von draußen nach drinnen. Gott sieht das Herz. Wir können das nicht über einen anderen Menschen entscheiden. Aber wir müssen diese Grenze beschreiben, des Vorher und des Nachher, des ohne Christus und des mit Christus, des ohne Sündenvergebung und des mit Sündenvergebung. Viertens, der Weg zum Heil ist die Vergebung der Sünden durch den Glauben an Jesus. Fünftens, die Aneignung des Heils ist ein inneres Geschehen im Herzen. Es wird ergriffen im Glauben, in einer personalen, willentlichen Hinwendung zu Jesus Christus. Ich bin nicht dadurch schon Christ, dass ich glaube, dass Jesus für Sünder gestorben ist, sondern ich werde dadurch Christ, dass ich mich an Jesus wende und ihn bitte, mir meine Schuld zu vergeben. Ihm danke, dass er für meine Schuld am Kreuz starb und ihn bitte, mich zu retten. Dass Jesus gestorben ist, um Sünder zu retten, weiß der Teufel auch. Aber ich werde ein Jünger Jesu, ich werde ein Kind Gottes, dadurch, dass ich Jesus darum bitte. Und das ist ein Geschehen, das sich im Herzen vollzieht und auch in Worten Ausdruck finden kann. Und die sozialethischen Konsequenzen, die daraus folgen werden, etwa Matthäus 5, 13 bis 16, die sind kategorial zu unterscheiden, also die sind grundsätzlich zu unterscheiden von dieser Aneignung des Heils. Das eine ist die Rettung selbst, das andere sind dann die Folgen der Rettung. Ihr seid das Licht der Welt und euer Licht soll dann leuchten vor den Menschen. Sechstens, Jesus ist als König des Reiches Gottes primär unser Retter und Herr und nicht unser Vorbild. Und deswegen ist die Frage, what would Jesus do, auch nicht in jeder Situation hilfreich, denn Jesus hatte andere Möglichkeiten. Wir können nicht handeln wie Jesus, weil wir nicht Gottes Sohn sind und nicht seine Macht haben. Es ist gut zu fragen, what would Jesus want me to do? Was würde Jesus jetzt wollen, dass ich tue? Aber es ist doch ein Unterschied, weil er der König des Reiches ist, weil er Gottes Sohn ist, weil er Gott selbst ist und unser Herr. Siebtens, in der Person Jesu war das Reich Gottes in der Welt präsent. Es war gegenwärtig da, zum Beispiel Markus 1, Vers 15. Achtens, aber Jesus hat diese Welt nicht in das Reich Gottes verwandelt. Jesus hat diese Welt nicht in das Reich Gottes verwandelt, sondern er hat diese Welt für vergänglich erklärt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18. Oder Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, 35. Neuntens. Die Gemeinde erhält nirgendwo den Auftrag, das Reich Gottes in der Welt zu bauen. Sie werden gleich noch sehen, warum diese Feststellung so aktuell ist. Die Gemeinde Jesu hält nirgendwo den Auftrag, das Reich Gottes in der Welt zu bauen, sondern vielmehr den Auftrag, in das Reich Gottes hinein einzuladen. Stichwort Ort. Aber es gibt die Verheißung und es gibt den Auftrag, Gemeinde zu bauen. Zehntens. Das Neue Testament vollzieht also eine klare Unterscheidung, nicht Scheidung, aber Unterscheidung zwischen Heil und Wohl, zwischen ewig und zeitlich, zwischen Jenseits und Diesseits, zwischen unsichtbar und sichtbar, zwischen Soteriologie und Ethik, also zwischen der Lehre über die Erlösung und Rettung und der Lehre über das daraus folgende, die daraus folgende Lebenspraxis. Wir wandeln im Glauben und auch nicht im Schauen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele, die Wirklichkeit des gegenwärtigen Reiches Gottes. Und nun ist die gesamte Geschichte davon gekennzeichnet, dass der religiöse Mensch nach Wegen sucht, das Reich Gottes in die eigenen Hände zu nehmen und durch eigenes Handeln herbeizuführen. Und das ist das grundlegende Missverständnis, das sich wie ein roter Faden durch die meisten Konzepte der sogenannten Emerging Church-Bewegungen durchzieht, die sich auch Transformationstheologie nennen. Wir bauen das Reich Gottes, so der Anspruch dort, indem wir die Gesellschaft transformieren, indem wir falsche soziale Strukturen beseitigen, materielle Armut lindern, politische Missstände beheben. Und dadurch bauen wir gemeinsam mit Nichtchristen das Reich Gottes in dieser Welt. Das ist die neue Variante einer sehr alten Melodie, die der Ökumenische Rat der Kirchen in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gesungen hat, die Jürgen Moltmann in seiner sogenannten Theologie der Hoffnung propagiert hat und die wir jetzt in einem neuen Gewande etwa von Tobias Feix, Johannes Reimer, Fabian Vogt und vielen anderen vertreten finden. Johannes Reimer zum Beispiel behauptet, die evangelikale Bewegung stecke deshalb in einer Krise, weil sie sich zu stark auf die Verkündigung des Evangeliums konzentriert habe. Dies müsse geändert werden. Die Verkündigung des Wortes Gottes dürfe nicht länger im Zentrum der Mission stehen. Stattdessen, so Reimer, müsse die Gemeinde sich stärker darum kümmern, an einer Transformation der Gesellschaft mitzuwirken. In einem Interview ging er noch weiter und sagte, Zitat, nichts wäre heute wichtiger als die Entscheidung der Christen, das Reich Gottes in der Welt mit den Menschen zusammen, und damit meint er die nichtgläubigen Menschen, das Reich Gottes in der Welt mit den ungläubigen Menschen zusammenzubauen. Nicht für sie und erst recht nicht gegen sie, sondern mit ihnen. Also Christen und Nichtchristen, so Reimer, bauen gemeinsam das Reich Gottes in dieser Welt. Und entsprechend hat Rob Bell, um den es in den letzten Jahren etwas stiller wurde, der aber dieser Bewegung auch gewisse Impulse vermittelt hat, diese Neubestimmung des missionarischen Zieles, wenn man es so nennen will, noch deutlicher benannt. Er hat gesagt, Zitat, für Jesus lautet die Frage nicht, wie kommt man in den Himmel? Die Frage lautet, wie bringt man den Himmel hierher? Für Jesus geht es um eine Verbesserung dieser Welt, hier und jetzt. Jesu Ziel ist es nicht, in den Himmel zu kommen. Ja, das würden wir, er ist ja schon im Himmel. Aber er fährt dann fort, selbst wo es nicht direkt um Jesus gehe, könne Gottes Reich durch die Verbesserung der Verhältnisse gebaut werden. Und wir sehen, was hier geschieht. Eine vermeintliche Weltverbesserung wird hochgeschrieben zur Heilsvermittlung. Roland Hartmeier hat das in seinem Buch Geliebte Welt so formuliert, weil Heil eine soziale Dimension hat, kann von Heilsereignissen auch dort die Rede sein, wo gerechte Verhältnisse entstehen, auch dann, wenn sie nicht im Zusammenhang mit dem Glauben an Christus stehen. Das ist einfach ein völlig unzulässiger Umkehrschluss. Er sagt, weil Heil eine soziale Dimension hat, hat auch jedes soziale Geschehen eine Heilsdimension. Aber das ist nirgendwo gesagt. Das ist ein völlig unzulässiger Umkehrschluss. Was hier geschieht, ist die Auflösung der biblischen Grenze zwischen Gemeinde und Welt. Wenn die Gemeinde mit der Welt zusammen das Reich Gottes in dieser Welt baut, wenn es nicht mehr darum geht, in das Reich Gottes hineinzuflüchten, dann wird die biblisch eindeutig markierte Grenze zwischen drinnen und draußen aufgelöst. Noch einmal Hartmeier, auch in der Welt wird die Herrschaft Gottes sichtbar, wenn Unterdrückung und Ausbeutung überwunden werden. Es gibt keine absoluten, sondern nur qualitative Unterschiede zwischen der Kirche und der Welt. Das ist von der Bibel her natürlich eindeutig abzulehnen. Es gibt absolute Unterschiede, die sich dann darin manifestieren, dass in der Welt zu sein bedeutet, ein Kandidat der Hölle zu sein, und bei Christus zu sein bedeutet, ein Bürger des Himmels zu sein. Tobias Feix hat es so ausgedrückt, Zitat, das neue Jerusalem wird im Reich Gottes schon jetzt und ganz konkret auf dieser Erde sichtbar. Das neue Jerusalem, also schon hier auf dieser Erde sichtbar, Sie können mal nachschauen. Und ein anderes Zitat, das in diese Richtung geht, das Evangelium zeigt sich auch im sozialen Miteinander. Fazit. Die Konzepte der Emerging Church Bewegung verfälschen elementare Pfeiler des Reiches Gottes zur Karikatur. Wir haben es hier zu tun mit einer schwärmerischen Aufhebung des eschatologischen Vorbehalts, also dieser Spannung des Schon und Noch Nicht. Und dabei nimmt der fromme Mensch eigenmächtig in die Hand, was Gott sich selbst vorbehalten hat, nämlich das neue Jerusalem zu bringen. Und so wird aus dem vermeintlichen Evangelium ein neues Gesetz. Das können Sie zum Beispiel daran erkennen, wie Johannes Reimer 2. Korinther 5, Vers 21 interpretiert, wo Paulus sagt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, durch Christus. Reimer macht daraus, die Gemeinde solle den Menschen Gottes Gerechtigkeit vorleben. Nun frage ich Sie, wie wollen wir der Welt vorleben, dass Christus für sie am Kreuz den Sühnetod starb? Hier wird aus Gottes Gnadengeschenk in Christus ein ethischer Imperativ. Und es erfüllt sich einmal mehr die Warnung von Georg Friedrich Vizedom, einem bekannten Missionswissenschaftler, der sagte, der Mensch kann das Reich Gottes nicht an sich reißen, ohne es zu zerstören. Wo immer der Mensch das Reich Gottes an sich reißt, wird er es zerstören, das heißt, wird er sich selbst den Zugang dazu verbauen. Halten wir fest. Die gegenwärtige Wirklichkeit des Reiches Gottes bedeutet, bei Jesus zu sein, zu ihm zu gehören, und dadurch das ewige Leben, wie Johannes 3, Vers 16 sagt, schon jetzt zu haben, dessen schon jetzt gewiss zu sein, schon jetzt als Teil seiner Gemeinde. Nun stellt sich eine zweite Frage. Wie ist aber dann in der Gegenwart das Verhältnis von Reich Gottes und der übrigen Schöpfung zu bestimmen? Also zweitens die gegenwärtige Koexistenz von Reich Gottes und übriger Schöpfung. Ganz kurze Frage, wann muss ich den Punkt setzen? 10 nach 12, alles klar. Also Sie haben es bald geschafft. Zweitens also die gegenwärtige Koexistenz von Reich Gottes und übriger Schöpfung Gottes. Die Bibel definiert diesen Zusammenhang, beschreibt ihn, bestimmt ihn in Markus 12, Vers 13 bis 17 und der entsprechenden Parallele bei Matthäus 22, wo Jesus dann im Hinblick auf die Steuerdiskussion seinen Jüngern sagt, gebt Gott, was Gottes ist und auch den anderen Zuhörern und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Zwei verschiedene Herrschaftsbereiche. Im Bereich der übrigen Schöpfung, da hat der Kaiser ein gewisses Recht. Es zeigt sich unter anderem daran, dass er Steuern erheben darf. Aber er hat auch in diesem Reich kein absolutes Recht. Er ist auch dort durch Gottes Gebot begrenzt und von Gottes Erbarmen abhängig. Weshalb Jesus dem Pilatus sagt, du hättest keine Macht über mich, Johannes 19, 11, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Die Reformatoren, so schön, dass wir beide diesen, ohne uns abgesprochen zu haben diesbezüglich, diesen reformatorischen Bezug eingebaut haben, die Reformatoren haben diesen Zusammenhang zwischen dem Reich Gottes und der übrigen Schöpfung mit der klassischen Zwei-Reiche-Lehre bestimmt, die ich noch ganz kurz skizzieren will. Luther sagt, es gibt zwei Reiche, das Reich zur Rechten und das Reich zur Linken. Das Reich zur Rechten besteht ewig, das Reich zur Linken ist vergänglich und vorläufig. Das Reich zur Rechten ist die Gemeinde Jesu Christi, die Kirche Gottes. Das Reich zur Linken ist die übrige Schöpfung oder eben strukturell auch der Staat. Das Reich zur Rechten ist ein letztes, das Reich zur Linken nur ein vorletztes. Daher eben dann die Trennung von Kirche und Staat gemäß Römer 13, wie das auch die Reformatoren aufgenommen haben. Und nun ist es wichtig zu sehen, dass der Christ zeitgleich in beiden Reichen lebt. Im Reich zur Rechten als Gemeindeglied und im Reich zur Linken als Staatsbürger. Wir alle leben als Staatsbürger auch noch im Reich zur Linken, weshalb Martin Kampheus bei Nacht und Nebel nach Berlin aufgebrochen ist. Luther sagt, ja, wir sind alle darin gefangen, darin geboren, in diesem Reich zur Linken, ehe wir Christen wurden. Dadurch kamen wir jetzt ins Reich zur Rechten. Und deshalb, so Luther, müssen wir auch darin bleiben, solange wir auf Erden gehen, aber nur nach dem äußerlichen, leiblichen Leben und Wesen. Und dann fordert Luther, dass man diese beiden Regimente zur Rechten und zur Linken gründlich und konsequent unterscheiden müsse. Eins, das fromm macht, das andere, das äußerlich Frieden schafft und bösen Werken wehrte. Und Unordnung entsteht immer dann, wenn sich der Staat religiöse Vollmachten anmaßt und wenn die Kirche weltlich-politische Interessen verfolgt. Selbst wenn sie das theologisch verbrämt. Und das ist genau die Situation, die wir haben. Dass weite Teile der Institution, die sich als Kirche bezeichnet und die von der Öffentlichkeit auch als Kirche angesehen wird. Im Grunde genommen, wie Norbert Bolz gesagt hat, zu einer NGO verkommen ist, zu einer NGO mit einem angehängten religiösen Second-Hand-Shop. Und umgekehrt, ein Staat, der sich immer tiefer hineinmischt in das, was die Menschen glauben und in ihren ethischen Überzeugungen vertreten sollen. Siehe, wir kommen heute Nachmittag nochmal darauf, den Genderismus. Siehe, all das, was sich unter dem Dach der Zivilreligion als Unterscheidung zwischen den Bösen und den Guten darstellt, was ja auch den politischen Diskurs im Grunde genommen zerstört hat. Das ist genau die Vermischung dieser beiden Reiche, der wir hier begegnen, gegen die die Reformatoren sich zu Recht gewehrt haben. Denn es gibt zwei verschiedene Weisen, in denen Gott regiert. Im Reich zur Rechten geschieht sein Regiment durch die Predigt mit dem Wort. Die Reformatoren haben das genannt sine vis et verbo, also ohne äußere Gewalt, allein mit dem Wort, mit der Kraft des Wortes Gottes. Das weltliche Regiment, die Obrigkeit, wirkt durch das Schwert, Gewaltmonopol des Staates. Und weil Gott die Obrig eingesetzt hat, wirkt er auch durch diese Obrigkeit. Und Luther hat zu Recht festgestellt, beide Regimente werden vom Teufel ständig angegriffen. Zitat: Gegen solche Regimente Gottes tobt nun der Satan, weil seine Absicht auf nichts anderes gerichtet ist, als zu zerbrechen und zu zerstören, was Gott durch diese Regimente schafft und tut. Und aufgrund dieser Situation ist die Gegenwart des Christen eben auch geprägt von ständigen Spannungen, weil wir diese gegenwärtige Koexistenz von Reich Gottes und übriger Schöpfung Gottes erleben. Umso mehr freuen wir uns auf das Letzte, nämlich die zukünftige Wirklichkeit von Gottes Reich. Das ist Römisch 3. Sie beginnt für die Gemeinde Jesu mit der Entrückung der Gemeinde. Ich habe Ihnen die entsprechenden Stellen dazu noch einmal angeführt und ich habe Ihnen ein weiteres Paper vorbereitet, wenn Sie so freundlich sind, das auch nochmal rumzugeben. Eins brauche ich auch. Wo ich Ihnen noch einmal Grundzüge dieser von Martin Kampholz als prämillennialistisch beschriebenen Eschatologie dargestellt habe. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das ausführlich, also in extenso, nochmal darzulegen, aber ich wollte Ihnen einfach nochmal diesen Überblick als Studienhilfe gewissermaßen zukommen lassen. Die Phase, in der die Gemeinde Jesu Christi sich zurzeit befindet, ist eben die vor ihrer Entrückung. Wir sind eben noch da. Und Christus hat durch seine Apostel verheißen, Paulus 1. Thessalonicher 4, 13 bis 17, 1. Korinther 15, Abvers 51, dass er seine Gemeinde entrücken wird, dass er sie zu sich holen wird. Und der Herr selbst hat dies bereits angedeutet, angekündigt in Johannes 14, Vers 1 bis 3, wo er sagt: Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Und dann wird für uns die eschatologische Spannung aufgehoben sein. Wenn Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Oder wir gehen schon vorher heim, wir sterben schon vorher, bevor Jesus wiederkommt. Dann wird die eschatologische Spannung für uns eben zu dem Zeitpunkt aufgehoben sein, wenn wir nach Hause gehen. Und dann wird, wie Paulus in 2. Korinther 5, Vers 7 schreibt, die Grenze vom Glauben zum Schauen durchbrochen. Dann werden wir ihn, 1. Johannes 3, sehen, wie er ist. Dann sind wir in der zukünftigen Stadt angelangt, die wir jetzt nach Hebräer 13, Vers 14 noch suchen. Dann werden wir, Johannes 14, Vers 3, da sein, wo Jesus jetzt ist. Nämlich 1. Thessalonicher 4, Vers 7, bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und nach dem Konzept des Prämillennialismus, das auch ich für das Wahrscheinlichste halte, für die stimmigste Zusammenschau der verschiedenen eschatologischen neutestamentlichen Aussagen, wird dann die Trübsalzeit der 7 Jahre kommen, in der das Volk Israel nochmal massiv unter Druck gerät, bis es zur Schlacht von Harmageddon kommt, zu der Jesus dann gemeinsam mit seiner Gemeinde wiederkehrt, um, wie wir aus Sacharja wissen, den dann noch überlebenden dritten Teil Israels, der sich zu Christus bekehrt, Römer 11, zu retten. Und dann eröffnet er das tausendjährige Reich, ein reales Reich hier auf dieser Erde, in dem der zweite Adam verwirklicht, was der erste Adam versäumt hat, nämlich über die Erde zu herrschen und sie sich vollkommen untertan zu machen. 1. Mose 1, 26 bis 28. Jesu Feinde werden besiegt, er wird herrschen zusammen mit seiner Gemeinde und den auferstandenen Heiligen des Alten Testaments. Es wird eine Zeit der Gerechtigkeit, äußere Harmonie, des Friedens sein. Eine Zeit, in der dann auch die Bundesverheißungen für das Volk Israel, die noch nicht erfüllt sind, realisiert sein werden. Das, was Jesaja 2 etwa schreibt oder Micha 4. Und dann wird Israel auch endgültig zum Segen werden für die Völker. Christus ist der sichtbare König in diesem Reich. Er wird von Jerusalem aus herrschen, wo er bei seinem ersten Kommen verworfen wurde. Aber auch dieses tausendjährige Reich ist, wie Sie hier an der Skizze erkennen können, ein Zwischenreich. Es ist noch nicht gewissermaßen der Endzustand. In diesem tausendjährigen Reich werden die Menschen sehr alt werden, Jesaja 65, 20, aber sie werden noch sterben. In diesem Reich wird Jesus beweisen, dass auch unter den Bedingungen dieser Welt ein Friedensreich möglich ist, wenn Christus regiert. Und am Ende dieser Zeit wird dann der Satan noch einmal losgelassen, der während dieser Zeit gebunden ist, wie die Bibel sagt. Wir können das alles in Offenbarung 20 auch lesen. Und dann wird deutlich werden, dass selbst die besten Rahmenbedingungen, unter denen Menschen leben können, nicht zwangsläufig dazu führen, dass alle, die unter diesen Bedingungen leben, zum lebendigen Glauben an Christus kommen und ihm als ihrem Herrn und Erlöser und König dienen. Und so wird dann die Vollendung kommen im Endgericht, das etwa Offenbarung 20, 11 bis 15 beschreibt. Und danach schenkt Gott dann den neuen Himmel und die neue Erde. Das verbunden mit dem doppelten Ausgang des jüngsten Gerichts. Ewige Rettung für die einen und ewige Verdammnis für die anderen. Gottes Wort schenkt uns diese große Perspektive, damit wir in den vielen Kämpfen, die wir jetzt noch durchstehen müssen, und zwar unter den Bedingungen der Koexistenz von Punkt 2, damit wir nicht den Mut verlieren und nicht die Vorfreude. Und deshalb ist es außerordentlich passend, ich greife das gerne nochmal auf, was hier eingangs gesagt wurde, dass wir uns mit diesen Machtfragen ausgerechnet am Himmelfahrtstag befassen. Es könnte keinen passenderen Tag geben dafür, die Machtfrage zu stellen als diesen, weil Jesus die Machtfrage an Himmelfahrt endgültig beantwortet hat. Diese Machtfrage, die ihre erste entscheidende Antwort ja schon mit der realen Auferstehung am Ostertag fand. Himmelfahrt hat er sie endgültig beantwortet, denn er sitzt nun zur Rechten Gottes, Hebräer 1, Vers 4. Und zugleich in dieser Macht ist er uns vorausgegangen, um uns ein Zuhause zu bereiten. Johannes 14, Vers 3. Ich werde euch holen, damit ihr da seid, wo ich bin. Himmelfahrt ist deshalb für die Gemeinde Jesu die Garantie dafür, wir haben ein himmlisches Zuhause. Und wir dürfen durch das Wort Gottes schon einmal einen Blick in dieses Zuhause werfen. Wir gehören schon dazu. Dieses himmlische Zuhause wartet bereits auf uns. Und mit dieser Gewissheit können wir auch in der Fremde noch ganz gut zurechtkommen. Vor einiger Zeit schenkte mir ein Freund ein kleines Büchlein zur Corona-Krise. Darin unterhalten sich zwei Schriftsteller, die zugleich Juristen sind, über das Lebensgefühl in diesen Tagen, nämlich Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge. Und eine Stelle in diesem Buch, und deswegen erzähle ich das, hat mir besonders gefallen, denn hier beschreiben die beiden, wie sie als Kinder zu Hause empfunden haben. Schirach beschreibt es so: Glücksmomente meiner Kindheit. Ich lag im Bett, die Tür stand offen, die Geräusche im Haus. Mein Vater schimpfte mit den Hunden unten in der Halle. Irgendetwas wurde durch das Haus getragen, Geschirr klapperte. Das Gefühl, beschützt im Bett zu liegen und trotzdem Teil des Lebens draußen zu sein. Und Alexander Kluge beschreibt dann eine ähnliche Situation aus seiner Kindheit. Man kann sich das so gut vorstellen. Ich sitze im Garten, fröstle in der Abendstunde und sehe im Haus, durch den Wintergarten, im Herrenzimmer, die Eltern. Das Licht tröstet mich. Es ist nur ein Moment. Dann bin ich wieder reingegangen. Aber solche Momente sind in der Erinnerung feste Anker. Da erzählt die Erinnerung sich selbst etwas. Da drin ist Sicherheit. Ich bin hier draußen nicht verloren. Denn ich gehöre dazu. Und genau mit diesem Blick dürfen wir, wenn Sie so wollen, in das Herrenzimmer des himmlischen Zuhause schauen. Wir dürfen durch das Wort Gottes sehen, ja, da gehören wir hin. Und es prägt sich in unsere Seele ein, da drinnen ist Sicherheit. Und deswegen, weil ich ja weiß, ich gehe dahin, bin ich auch hier draußen nicht verloren. Und deshalb kann ich nun auch hier draußen getrost den Kampf in Angriff nehmen, den mein Herr mir hier noch verordnet hat, solange er mich in dieser Welt lässt. Und darum möchte ich zum Abschluss unseren Blick auf Matthäus 24, die Verse 12 bis 13 wenden. Und damit kommen wir dann zum Schluss. Matthäus 24, die Verse 12 bis 13. Ein Teil der berühmten Endzeitrede Jesu. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt und zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Eine Doppelaufgabe legt Jesus uns hier aufs Herz, zu der er uns beruft. Defensive und Offensive, könnte man sagen. Vers 13 geht es ums Ausharren. Wer aber beharrt, wer ausharrt, und wir werden ausharren, wie die Schrift sagt, weil Christus uns festhält. Und dieses Ausharren hier ist ein sehr aktives Wort. Es bedeutet nicht einfach da zu sitzen und zu schauen, was passiert, sondern es bedeutet standhaft zu warten mit dem Blick auf die Wiederkunft Jesu. Das ist hier gemeint. Und zu diesem standhaften Warten gehört auch ein geduldiges Ertragen all der Widerstände, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben. Standhaft ausharren, aktiv den Blick auf Gottes Zukunft gerichtet. Deswegen brauchen wir, um in diesem standhaften Ausharren immer wieder Mut zu bekommen, die regelmäßige Nahrung durch das Wort Gottes. Wir brauchen uns gegenseitig als Gemeinde, um uns in diesem Ausharren zu stützen. Wir brauchen ein inniges Gebetsleben, mit dem wir Tag für Tag alle unsere Anliegen vor dem Herrn ausbreiten. Wir brauchen es, dass wir Verbindlichkeit lernen. Ein gut bürgerliches Christsein im Schongang wird diesem Ausharren nicht entsprechen. Denn die gegenwärtige Situation ist ja wie ein Trainingslager zum Ausharren, standhalten. Und dann das Zweite, Vers 14, missionieren. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann, erst dann, wird das Ende kommen. Und jetzt sehen wir sehr deutlich, dass die Reaktion der Jünger Jesu auf diesen Druck eben nicht der Rückzug ist. Nicht das vorzeitige Abtauchen in den Katakomben. Nicht das Dichtmachen der Kirchentüren. Nicht das sich Beschränken auf Livestreams, so sehr wir uns freuen, dass viele am Livestream heute dabei sind. Kein Rückzug. Und wir sollen dieses Evangelium vom Reich, dass Gottes Reich kommt, und dieses Evangelium, das mir sagt, wie ich in dieses Reich Gottes hineinkomme, dieses sollen wir ausbreiten in der ganzen Welt für alle Völker, und sagen, es gibt keine andere Rettung als den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Und damit wird noch einmal deutlich, auf der Zielgerade der Geschichte, bevor das Ende kommen wird, wie hier steht, da ist das Kennzeichen der Gemeinde nicht die Transformation der Welt, sondern die Mission der Völker. Weil wir wissen, der Einzige, der diese Welt durchgreifend verwandeln kann und verwandeln wird, ist Jesus. Wenn er wiederkommt, um sein Millennium hier zu erweisen und aufzubauen. Aber Jesus hat angekündigt, dass er diese Verwandlung der Welt durch das Gericht hindurch verwirklichen wird. Nicht durch sanfte Transformation, nicht durch menschenfreundliche Nachbarschaftshilfe, so wichtig es ist, dass wir menschenfreundliche Nachbarn sind. Aber er wird diese göttliche Transformation realisieren durch das Gericht hindurch. Und unsere Aufgabe, und damit schließe ich, besteht darin, die Welt vor diesem Gericht zu warnen und sie liebevoll und dringend zu dem einzigen Retter einzuladen, der uns wirklich helfen kann, Jesus Christus. Und dabei sind wir sehr realistisch, weil wir wissen, wie es dieser alte Vers sagt, es wird nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du der Herr bist und der König. Und dass wir als deine Gemeinde dir gehören dürfen. Und dass wir, auch wenn du uns jetzt noch Wege durch diese Wüste, durch die Kämpfe durchgehen lässt, dass wir doch schon den klaren Blick ins Herrenzimmer der Ewigkeit haben dürfen, Herr. Dass wir wissen, wir werden erwartet. Aber dass wir auch wissen, du bist jetzt schon da. Du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, weil dir schon jetzt gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Lieber allmächtiger Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Ermutigung jeden Tag. Wir brauchen deinen Trost, wenn wir manchmal verzweifeln könnten angesichts der Umbrüche, die sich um uns herum vollziehen. Wenn wir uns hineinziehen lassen in menschliches Sorgen um die Zukunft unserer Kinder oder Enkelkinder, die Zukunft deiner Gemeinde. Aber danke, dass du unseren Blick immer wieder zu dir hinziehst, Herr. Und dass deine Treue absolut feststeht. Und wir darin ewige Sicherheit haben dürfen, schon jetzt, Herr. Lass doch bitte auch diesen Tag dazu dienen, dass unsere Bindung an dich und unser Vertrauen zu dir immer mehr gestärkt wird und vertieft wird und unser Dank und unsere Freude darüber, dass du unser Herr bist, du der allmächtige König in Ewigkeit. Amen.